Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir auch an diesem Abend wieder hier sein dürfen, versammelt untereinander, miteinander und mit den vielen, die uns zusehen und zuhören. Wir danken dir, dass du uns alle kennst, uns alle siehst, dich mit uns verbunden hast und wir in einer großen, unsichtbaren Gemeinschaft stehen. Und wir danken dir für diese besondere Zeit, die jetzt begonnen hat. Wir danken dir, dass es nicht nur einmal geschehen ist, dass du hineingekommen bist in diese Welt, dass du vor den Toren und Türen dieser Welt gestanden hast, dass du nicht nur noch einmal kommen wirst nach deiner Verheißung, sondern dass du für uns jeden Tag da bist, gegenwärtig bist, auf uns wartest, uns rufst, uns einlädst, dass wir dir unsere Herzen öffnen, dass wir für dich da sind, bereit sind und dieses tiefe Geheimnis erfahren und erleben, wie du dich mit uns verbindest und in uns lebendig bist. Und das nicht nur ein großes Bekenntnis ist, sondern dass es jeden Tag auch eine ganz tiefe Wirklichkeit und ein Geheimnis sein darf. Und darum bitten wir dich besonders in diesen Tagen, dass wir dieses Geheimnis der Stille und der Gegenwart vor dir neu entdecken und es dann auch Wirklichkeit werden darf, mit dir verbunden zu sein, weil du dich mit uns verbunden hast. Und darum bitten wir dich, dass du auch jetzt zu uns kommst an diesem Abend, dass du uns hilfst, das zu hören, was wir hören sollen und dürfen, und dass wir unser Herz ganz, ganz weit machen für dich. Wir loben dich und wir ehren deinen Namen, dass du unser lebendiger Herr bist. Amen. Herr Stegen, ein Lebensbild. Ich habe vorhin schon zu unserem Technikteam gesagt, wenn ich im Programm lese ein Lebensbild, dann bin ich schon mal weg. Lebensbild ist nicht das, was einen normalerweise vom Hocker reißt. Ist nicht so genial, wenn man ein Lebensbild von einer Person zu erwarten hat, die schon seit Jahrhunderten eigentlich nicht mehr lebt, die man auch kaum richtig kennt, die irgendwo mal gewirkt hat. Das ist nicht wirklich sehr, sehr spannend. Aber wir haben in diesen Tagen ja eigentlich das Thema Tage der Stille. Und das noch einmal neu zu verstehen, dass Stille nicht ein Zustand ist, wo alles ganz leise wird, wo man seinen Mund hält und versucht irgendwie sich zu konzentrieren, sondern dass Stille eigentlich ein sehr geheimnisvoller, besonderer Ort ist, ein Ort, an den ich gehen darf, ein Ort, den ich erst einmal, so würde es Gerhard der Stegen vielleicht gedacht haben oder gesagt haben, erst mal suchen muss, dann finden muss, dann noch verstehen muss und auch noch darin leben muss. Nämlich in der Stille. Und die meisten werden das nachvollziehen können, dass wir heute so wenig Stille haben wie noch nie. Wir sind von morgens bis abends immer irgendwie beschäftigt. Und was da am Abend alles noch läuft, das kann sich jeder selbst ausmalen. Darum ist diese Formulierung der Tage der Stille für uns so wichtig. Übermorgen haben wir das Thema von dem Kämmerlein, also dieser Appell von Jesus, dass wir in das stille Kämmerlein gehen sollen, uns zurückziehen sollen und diese Stille ganz gezielt suchen sollen. Und wenn man das jetzt sagen würde, geh doch mal in die Stille oder such doch mal die Stille, dann würden manche einen ratlos anschauen und fragen, wie macht man das? Wo gibt es denn so etwas wie Stille oder was ist das überhaupt, Stille? Was bedeutet Stille in unseren Tagen für uns? Und da landen wir dann fast automatisch bei Gerhard der Stegen, weil ich keinen anderen Menschen aus dem protestantischen Bereich kenne, der das so tatsächlich gesucht und gefunden und gelebt hat in der Stille vor dem lebendigen Gott. Wenn wir einmal zusammentragen würden, was wir über Gerhard der Stegen wissen, dann würden wir vielleicht sagen, ja, er war wahrscheinlich irgendein Kirchenmusiker, er war vielleicht Pfarrer, Theologe, und da hört es eigentlich schon auf. Was weiß man schon über Gerhard der Stegen? War er verheiratet? Hatte er Familie? Hatte er Kinder? Wann genau hat er eigentlich gelebt? Was hat sein Leben und seinen Glauben bestimmt und ausgemacht? Die meisten würden vermuten, dass er wahrscheinlich ein evangelischer Theologe war, denn seine Lieder, die wir kennen, die sagen so viel aus von dem, was typisch evangelisch ist. Also müsste er eigentlich ja ein typischer evangelischer Theologe oder wenigstens Kirchenmusiker sein. Die Lieder, die wir von ihm kennen, jedenfalls zum Teil kennen und auch gerne singen, wie Gott ist gegenwärtig oder Ich bete an die Macht der Liebe, das ist das, was man von ihm kennt. Es gibt sogar ein Adventslied von ihm, das haben wir noch gar nicht gesungen, werden wir auch heute Abend nicht singen, aber eines, das bis heute in einigen Gesangbüchern noch enthalten ist, gibt es auch von ihm. Viel mehr weiß man eigentlich auf Anhieb nicht über Gerhard Hestegen. Tatsächlich war er weder Pfarrer noch Theologe noch Kirchenmusiker. Er war nicht verheiratet, er hatte keine Familie, keine Kinder. Er hat als Erwachsener sogar niemals eine Kirche betreten, obwohl seine Kirche genau gegenüber lag und er auch eine gute Beziehung zu seinem Pfarrer hatte. Aber Kirche hat ihn nicht interessiert. Er war kein Kirchenmann, obwohl er zur Kirche gehörte. Die Kirche war ihm nicht geheuer. Und umgekehrt, die Kirche hielt ihn und hält ihn noch heute, vor allem die evangelische Kirche, für einen dogmatischen Problemfall der Kirchengeschichte. So wird er heute noch beschrieben von maßgeblichen Theologen, die mit ihm nicht allzu viel anfangen können, weil Hestegen in kein Schema passt, weder in der katholischen noch in der evangelischen Kirche, auch nicht bei uns. Das werden Sie noch merken, dass er aus jedem Schema herausfällt. Wir singen zwar gerne seine Lieder, dieses eine, ich bete an die Macht der Liebe, ist sogar ein Teil vom großen Zapfenstreich, das regelmäßig bei der Bundeswehr gespielt wird. Warum auch immer, das entzieht sich zum Teil unserer Kenntnis, wie es denn da hineingeraten ist. Es ist immer noch umstritten, ob er wirklich evangelisch war oder doch mehr katholisch. Wohin er überhaupt gehört, weil er so tief in einem katholischen Denken und Mystizismus steckte, dass er eigentlich nicht in das Evangelische hineinpasste. Er hat die ganzen Heiligen der katholischen Kirche aufwendig übersetzt ins Deutsche und hat das auch verbreitet. Das sollte man gelesen haben. Das haben ihm viele Protestanten übel genommen und tun es bis heute. Es gilt in jedem Fall, Hestegen ist anders als alle anderen. Geboren am 25. November 1697 als zweitjüngstes von insgesamt 8 Kindern im niederrheinischen Moers. Das liegt ganz im Westen des Ruhrgebiets, also schon fast in den Niederlanden, 10 Kilometer von der Grenze entfernt. Seinerzeit gehörte es auch zu den Niederlanden. Das heißt, man müsste fast sagen, ähnlich wie das Elsass wusste man lange Zeit nicht genau, wo gehört es eigentlich hin. Gehört es zu Deutschland, also was man damals als Deutschland bezeichnete, gehört es mehr zu den Niederlanden oder gehört es eigentlich zu England? Denn die Niederlande wurden zu seiner Zeit regiert von den Engländern. Und der Statthalter der Niederlande, der auch für Moers zuständig war, war Wilhelm III., der später zum König von England wurde. Und schon allein diese sonderbare Mixtur beschreibt die politische Lage im damaligen Europa, soweit man das Europa schon so beschreiben konnte. Ein einziges politisches und kirchengeschichtliches Chaos. Der Dreißigjährige Krieg war gerade erst 60 Jahre vorbei, als Hestegen geboren war. Die Franzosen, Ludwig XIV. Stand dauernd auf der Matte und hat versucht, die Niederlande zu überlaufen. Und dieses Chaos war auf allen Ebenen spürbar. Tatsächlich auch bis heute. Wir haben ja in den Niederlanden auch Menschen, die sehr tief mit uns als Lahö verbunden sind. Und ich habe das einmal erwähnt, dass ich über Hestegen sehr vieles gelesen hätte. Und sie fragte mich dann, wer Gerhard Hestegen sei, also unsere große niederländische Freundin, ich sag jetzt nicht, wer das ist, das wissen die meisten sowieso. Und sie sagt, Gerhard Hestegen kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört. Und ich sage, das kann doch nicht sein, du wirst doch Gerhard Hestegen kennen. Nein, unbekannt. Dann habe ich gesagt, du wirst doch Gott ist gegenwärtig kennen oder ich bete an die Macht der Liebe. Ach, sagt sie, du meinst Gerhard Hestegen, weil Gerhard Hestegen in den Niederlanden ein Niederländer ist und in Deutschland ein Deutscher. Und man weiß nicht genau, wer er jetzt tatsächlich war, Niederländer oder Deutscher. Und Gerhard der Stegen würde sagen, das ist mir sowas von egal, das interessiert mich überhaupt nicht, wo ihr mich hineinordnet. Sein Name ist irgendwie niederländisch, Ter Stegen, das könnte passen. Sein Vater Heinrich der Stegen war ein wohlhabender Kaufmann, relativ reich, starb jedoch schon, als Gerhard erst 6 Jahre alt war. Seine Mutter Maria Cornelia der Stegen wollte unbedingt, dass er Pfarrer wird und hat ihn auf das Adolfinum geschickt, ein Gymnasium in Moers, das es noch heute gibt. Ich habe extra noch nachgesehen, Gerhard der Stegen wird mit keinem Wort erwähnt in der Geschichte dieses Gymnasiums, obwohl er dort viele Jahre gelernt hat. Dieses Gymnasium hat damals vor allem auf den Beruf des Pfarrers vorbereitet. Deswegen lernte man Griechisch, Hebräisch, Französisch musste man auch lernen, eben wegen Ludwig dem 14., der dauernd auf der Matte stand. Das war wahrscheinlich ein Grund. Aber vor allem lernte man 30 Stunden pro Woche Latein. Ja, für unsere Kinder wäre das ein Aus. 30 Stunden Latein pro Woche, 3 Stunden sind ja schon zu viel. Aber er hat damals 30 Stunden Latein lernen müssen, neben Griechisch und Hebräisch und eben Französisch. Der Unterricht wurde anhand des Glaubens gehalten, also immer an Glaubensfragen. Der Heidelberger Katechismus war sozusagen die Grundlage für alles Lehren und Lernen, weil das auch das Bekenntnis war der niederrheinischen reformierten Kirche. Und es wurde von allen Schülern erwartet, dass sie am Montagmorgen den Inhalt der Sonntagspredigt nacherzählen und zitieren konnten, aber nicht einfach nur nacherzählen, wie wir es tun würden, sozusagen der Pastor hat gesagt und dann so 3, 4 Punkte, sondern die Predigt in Reimform wiederzugeben. Jeden Montag die Predigt in Reim, also nicht in Reinform, sondern in Reimform. Und da ist ein erster Hinweis darauf, dass Gerhard der Stegen niemals vorhatte, Kirchenlieddichter oder überhaupt Dichter zu werden, sondern das war seine gelernte Art, komplexe Dinge, komplexe Bekenntnisse, komplexe Erkenntnisse in Reimform zusammenzufassen und auszudrücken und damit zu konservieren, also haltbar zu machen. Ganz einfach. Einen anderen Sinn hatte es für ihn nicht einfach, diese wesentlichen Bekenntnisse zusammenzufassen und dann auch zu beschreiben. Der Glaube der Kirche war schon am Beginn des 18. Jahrhunderts weitgehend erstarrt. Der 30-jährige Krieg hatte vieles dazu getan, dass man der Kirche nicht mehr viel glaubte. Die Streitigkeiten waren nicht beigelegt, obwohl es politische Beilegungsversuche gab. Es gab die verschiedenen Reformbewegungen, es gab internationale Glaubensbewegungen und Gegenbewegungen. Es gab die Confessiones, also die Bekenntnisse, die Konkordienformel. Es gab große Streitigkeiten um Glaubensfragen. All das hat eine gewisse Rolle gespielt. Die Streitigkeiten zwischen Calvinismus und den Lutheranern, und das ging noch weiter, auch die Zwinglianer und dann die Züge, die aus England kamen und dann die sogenannten Lutherischen und die Lutherischen, also die, die lutherisch waren und die, die besonders lutherisch waren, die stritten sich auch noch über alle möglichen Fragen. Und diese Konkordienformel, die im 18. Jahrhundert dann endlich gefunden wurde, die hat eigentlich gar nichts gelöst, sondern das war eine Mehrheitsentscheidung, ein Beschluss, wo die reformierte Kirche einfach ins Abseits gestellt wurde und damit die Glaubensbekenntnisse eigentlich eher zu einer Spaltung geführt haben und nicht zu einer Einigung. Und diese Spaltung haben wir heute noch. Die Reformierten und die Evangelischen, es gibt zwar immer noch, also die Lutherischen, es gibt immer noch diese Bemühungen, diese beiden großen Strömungen zusammenzuführen, aber es gelingt nach wie vor nicht wirklich. Das heißt, der Stegen wuchs nicht nur geografisch, sondern auch kirchenpolitisch und religiös in einem Grenzgebiet, könnte auch sagen, in einem Chaos auf. In England die Geschichte mit Heinrich dem 8., der Bruch mit der katholischen Kirche, die Entstehung der anglikanischen Kirche, die vielen neuartigen Bewegungen, auch der verschiedenen Pietismusbewegungen, die ja nicht in Deutschland erfunden worden sind, auch nicht im Schwäbischen, im Baden-Württembergischen, sondern die in den pietistischen Kreisen in den Niederlanden, in England entstanden sind und dann auch hier herübergeschwappt sind. Und alles das spielte eine große Rolle für seine Zeit, für ihn selbst. Die Puritaner aus England, die einen besonders reinen Glauben versuchten zu leben. Also wer aus dem Methodistischen stammt, der kennt das ja, diese Bewegung auch von John Wesley und einigen anderen, die versucht haben, dieses streng kirchliche Leben noch einmal neu mit Leben zu füllen und einen persönlichen Glauben hineinzutragen. Das alles gab es auch in den Niederlanden und dann auch in den deutschsprachigen Bereichen. Später entstanden dann aus diesen Strömungen die sogenannten Quäker, die Baptisten, die Methodisten und andere Kreise. Immer in der Frage, was ist der reine Glaube, was ist ein lebendiger Glaube, wie kann man den Glauben so füllen, dass er nicht nur in Bekenntnissen formuliert wird, sondern im ganz alltäglichen Leben auch sichtbar wird. Diese Einflüsse des englischen Puritanismus, also dieser Reinheit, diesem Reinheitsdenken im Glauben, bewirkten dann die großen Bewegungen des dortigen Pietismus, die Oranier, König Wilhelm von England später, die dort regierten, haben eine große Rolle gespielt. Verbindungen nach England und die Erweckungsbewegungen, die dann dort entstanden, in den calvinistischen Kreisen, in den reformierten Kreisen, waren besonders die Gebote auf der ersten Gesetzestafel besonders wichtig, also alles das, was wir heute eigentlich mit den moralischen Fragen verbinden würden, nämlich wie ein Mensch zu leben hat, ein Christ zu leben hat, das kam immer mehr hinein, auch in die alltägliche Lebensgestaltung, auch innerhalb der Kirche. Es wurden immer noch Menschen auch gebrandmarkt, die gegen irgendwelche Gebote verstoßen haben. Das wurde öffentlich gemacht. Ich habe das vor einigen Tagen erst gehört von jemandem, der hier aus der Umgebung stammte, der erzählte, dass seine Mutter in den 40er, 50er Jahren die Ehe gebrochen hat. Also im letzten Jahrhundert, 1950 rum oder vielleicht war es auch schon 60, das wurde tatsächlich noch öffentlich angeschlagen. Ja, da sehen wir noch etwas von den letzten Auswirkungen dieses ganz strengen Glaubens, nicht dieses Pietismus, sondern eher dieser ganz starken moralischen Haltung. Wenn jemand beim Tanz erwischt wurde, in der Zeit des Degens, bei Kirchenmessen, bei Schützenfesten, bei irgendwelchen Gelagen, bei irgendwelchen Dingen, die man als Christ nicht macht, dann wurde das öffentlich im Gottesdienst am Sonntag verlesen. Also auch welche Bücher man gelesen hat, die auf einem wie auch immer gestalteten Index standen. Das wurde alles bekannt gemacht und keiner konnte dem entgehen. Schon Terstegens Vater, Heinrich Terstegen, hatte einen intensiven Kontakt zu den sogenannten auswärtigen Frommen, die neben der kirchlichen Frömmigkeit eine gewisse Rolle spielten. Die Übung der Gottseligkeit und die Bedeutung außerkirchlicher Frömmigkeit, so wurde es bezeichnet, spielte eine ganz große Rolle. Für die Kirche war das alles, was außerkirchlich geschah, von vornherein Spaltung und Sektierertum und wurde mit allen Mitteln bekämpft. Es ist immer noch eine große Frage, eine Streitfrage, warum die Holländer keine Gardinen an den Fenstern haben. Das ist nach Meinung einiger Kirchengeschichtler eine Folge von diesem strengen Calvinismus, denn wer nichts zu verbergen hat, braucht auch keine Vorhänge. Und wenn jemand heute durch die Niederlande fährt, auch durch die Städte, dann merkt er, da sind keine Vorhänge an den Fenstern, sondern da ist alles offen. Man kann vorne reinsehen und quer durchs Gebäude durchsehen und kann sehen, was hinterm Haus passiert. Das war eine Idee. Ob das wirklich so ist, darüber kann man sich immer noch streiten, aber es gibt eine Reihe von Hinweisen, die genau das beschreiben und betonen, dass das ein ganz wesentlicher Zug war. Ganz große Bedeutung hatte der Wechsel von Gerhard ter Stegen von Moers nach Mülheim. Da war er 16 Jahre alt. Ein Studium der Theologie kam nicht mehr in Frage, weil sein Vater verstorben war. Das Geld war ausgegangen. Die Mutter konnte sich das nicht mehr leisten. Für das siebte Kind noch einmal eine Ausbildung zu finanzieren. Es gab verschiedene Unterstützer, die das bezahlen wollten, aber sie hat ihn dann zu seinem Schwager Matthias Brink in eine kaufmännische Lehre geschickt. Und dieser Matthias Brink war ein boshafter Mensch. Ter Stegen wollte nichts anderes als Bibel lesen, Bücher lesen und beten. Das war schon mit 16 Jahren sein alltäglicher Inhalt. Er wollte nichts anderes eigentlich als lesen, lernen, beten, Gott näher kommen. Sein Schwager hat ihm lauter sinnlose Dinge aufgetragen, leere Fässer über den Hof zu rollen, hin und her, einfach nur, damit er nicht zum Lesen kommt, damit er abends K.O. ins Bett fällt. Ter Stegen hat trotzdem die Nächte durchgelesen, gebetet, die Stille gesucht, war manchmal sterbenskrank schon als junger Mann, weil er kaum geschlafen hat, weil er die Nächte zum Lesen genutzt hat und zum Beten und mit gewissen Übungen, da geht schon in den Bereich der sogenannten Heiligen hinein, also spirituelle Übungen, geistliche Übungen, Übungen in der Stille, Übungen in der Hinwendung zum Heiligen und auch zum Geheimnisvollen. Das war sein Lebensinhalt. Und wenn wir noch einmal auf die Zeit sehen, nicht nur was wir schon jetzt gesehen haben über dieses politische und kirchengeschichtliche Chaos seiner Zeit, sondern auch, dass schon vor ihm eine Erweckung begonnen hatte von den Niederlanden aus. Ein Mann namens Theodor Untereyck hat dort in der Umgebung gewirkt. Bei diesem Theodor Untereyck kamen erstaunlich viele Menschen zum Glauben, von denen wir einige auch mit Namen kennen. Zum Beispiel ist einer Joachim Neander. Der hat dieses Lied geschrieben, Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Joachim Neander lebte als Theologe in der Umgebung von Düsseldorf, wollte eigentlich diesen Untereyck hören und ihn demontieren. Das war sein Gedanke. Er wollte ihn in Grund und Boden stampfen, kam aber zum Glauben. Wurde dann aufgrund seiner Bekehrung von seiner Kirche angefeindet und bekämpft, musste fliehen, floh dann in ein kleines Tal bei Düsseldorf. Dieses Tal wurde nach ihm benannt, nämlich Neandertal. Joachim Neander war der erste Neandertaler, also der Mensch, der nachher gefunden wurde im Neandertal, nämlich der bekannte archäologische Neandertaler, wurde tatsächlich in diesem Tal gefunden. Dort hat Neander gelebt und auch verkündigt und da kam eine Gemeinde zusammen, da hat er Lieder gedichtet, da wäre er auch fast an Unterernährung gestorben, weil er ganz schwierige Zeiten erlebt hat. Und wir sehen schon an diesen Vorgängen, wie schwierig diese Zeit damals war. Auf der einen Seite eine erstarrte Kirche, in der gar nichts Lebendiges mehr zu sehen, zu finden war, und daneben eine beginnende Erweckungsbewegung, die immer mehr Kreise zog und dann auch große Namen daraus entstanden sind. Dieser Untereyck hat damals die Praxis eingeführt, Versammlungen zu halten in Schulen, in Privathäusern. Also eigentlich muss man sagen, so wie wir heute Hauskreise kennen. Nur, dass in diesen Hauskreisen nicht 10 oder 12 oder 15 zusammenkamen, sondern auch mal 300 oder 400, die dann irgendwo draußen vor den Fenstern oder in den Fenstern saßen und zugehört haben. Ähnlich wie bei den Pietisten in England, Wesley, Whitfield und diese Bewegung, die ja allesamt nicht versucht haben, eine Bewegung neben der Kirche zu bilden, sondern eine Bewegung innerhalb der Kirche. Das war auch der Sinn von diesem Untereyck, als Ergänzung zu den Gottesdiensten neben und in der Kirche und nicht jenseits der Kirche. Und dieser Untereyck war einer der ganz wichtigen Theologen, die in seiner Zeit schon mit Nachdruck eine Unterscheidung eingeführt haben, das war etwas Neues, das gab es noch gar nicht, nämlich die Unterscheidung zwischen wiedergeborenen und nicht wiedergeborenen Christen. Wir denken ja immer, so die Zeit nach der Reformation, da war alles lebendig. Die ganze Kirche war ein einziger lebendiger Glaubensgebäude, aber tatsächlich war nur ganz wenig davon zu sehen, auch in dieser Zeit, am Anfang des 18. Jahrhunderts. Untereyck selbst wollte keinen Separatismus, aber nach seinem Tod haben sich dann diese vielen, vielen Kreise gebildet und entwickelt, die tatsächlich auch jenseits der Kirchen zusammenkamen und dann eigene Gemeinschaften geworden sind. Es gab noch ein paar andere Namen, Ernst Christoph Hochmann von Hochenau, einem rhetorisch sehr gewandten Prediger, der die Lehren Labadies verbreitet hat. Labadie war einer, der die Gemeinde nach dem Urbild der Gemeinde Jesu wieder zurückholen wollte. Also so, wie er dachte, so muss die Urgemeinde gelebt haben. Und das wollte er gerne wieder lebendig machen. Und zu diesen Kreisen um Ernst Christoph Hochmann gehörte auch ein Mann, dessen Namen wir kennen, nämlich Philipp Jakob Spener. Das ist der Begründer des württembergischen Pietismus, geprägt von Untereyck wie Joachim Neander und wie später auch Gerhard der Stegen über diesen Hochmann und einem zweiten oder dritten Mann namens Wilhelm Hoffmann, der sich gegen den Heidelberger Katechismus stellte, dann auch von seiner Kirche, von der reformierten Kirche sozusagen aufs kalte Gleis gestellt wurde und dann erst seine eigentliche Wirkung entfaltet hat, nämlich über Mülheim, Moers hinaus viele, viele Kreise gegründet hat, die zum Teil bis heute noch ihre Prägung haben. Der gesamte Bereich um Moers, also der Verlag Neukirchen-Flinn zum Beispiel, ist direkt nebenan in der Nachbarschaft entstanden. Das ist so eine Entwicklung aus diesen Ursprüngen. Das gesamte Bergische Land, alles das, was man mit dem sogenannten Wuppertal, was ja ursprünglich keine Stadt war, sondern was ein langgezogenes Tal war, mit Barmen, also auch die Barmer Erklärung, die ja da stattgefunden hat, dann diese Orte wie Elberfeld, Ronsdorf und Ausleger davon, die heute noch im Telefonbuch aufgeführt haben, seitenweise Kirchen und Gemeinschaften. Als ich das erste Mal vor knapp, jetzt muss ich nachhin, 35 Jahren nach Wuppertal kam und nach einer bestimmten Gemeinde gesucht habe, habe ich festgestellt, da sind ungefähr 15 Seiten nur Kirchen und Gemeinden im normalen Telefonbuch damals gewesen. Das ist eine Folge von diesen Auswirkungen und bis heute erkennbar, auch im sogenannten Wuppertal, dass viele, viele unterschiedliche pietistisch geprägte Gemeinden noch immer da vorhanden sind. Es gab auch Gegenbewegungen. Friedrich Engels ist einer von denen, die streng pietistisch aufgewachsen sind in Barmen. Damals hieß es noch nicht Wuppertal, sondern damals war Barmen ein eigenständiger Ort und dort wuchs Friedrich Engels auf und Friedrich Engels hat diese pietistischen Lebenseinstellungen kennengelernt und daneben auch viel Elend gesehen, auch in den Gemeinden, aber noch viel mehr in den damaligen Fabriken, die es schon gab, Leinenweber und solche Fabriken. Und er hat gesagt, die reichen Fabrikanten haben ein weites Gewissen. Also diese pietistischen Kreise, das waren zu einem großen Teil reiche Fabrikanten, die da zusammenkamen. Und er sagt, die reichen Fabrikanten haben ein weites Gewissen. Und ein Kind mehr oder weniger verkommen zu lassen, bringt keine Pietistenseele in die Hölle. Besonders, wenn sie alle Sonntage zweimal in die Kirche gehen. Nämlich vormittags in die eigene Kirche und nachmittags in ihre Versammlung. Aber das Elend nahmen sie nicht wahr, dass die Kinder ihrer Arbeiter verhungerten, im Elend umkamen, das wurde leider weitgehend übersehen. Auch das kennzeichnet ein wenig dieses Milieu, in dem Ter Stegen gelebt hat und geprägt worden ist und dann auch tatsächlich versucht hat, damit umzugehen. Die ganze Zerrissenheit der Kirchen der Reformation im frühen 18. Jahrhundert wird darin erkennbar. Auch die Frage, was eigentlich Christsein bedeutet, was einen Christenmenschen ausmacht, war für lange Zeit sehr, sehr unklar. Da gab es keine eindeutigen Bekenntnisse, es gab keine eindeutigen Kreise, wo man einfach hätte fragen können, wie man denn als Christ lebt. Sondern es gab nur auf der einen Seite die Kirchen und auf der anderen Seite ein paar separatistische Kreise, die da zusammenkamen, die aber eher ein bisschen merkwürdig erschienen und man da eigentlich eher nicht hinging, weil man nicht wusste, was da passierte. Es gab diese ganz großen Streitigkeiten in der Theologie, der osiandrische Streit, der majoristische Streit, der synergistische Streit, der antinomistische Streit. Das sind Begriffe, die in der Kirchengeschichte, in der Dogmengeschichte eine gewisse Rolle spielen. Eigentlich immer um die Frage, um allein der Glaube oder braucht es noch mehr? Immer kreiste alles um diese Frage, reicht allein der Glaube, also die Rechtfertigung, allein der Glaube oder braucht es auch noch irgendwelche Werke, die wir tun müssten? Und darüber wurde heftig gestritten. Auch die Konkordienformel mit ihren 12 Artikeln, die das Ganze ja schlichten sollte, ich habe es extra nochmal durchgelesen, kein einziger dieser Artikel hat auch nur eine Frage gelöst, sondern alle Fragen sind offen, bis heute. Aber die Reformierten waren erst einmal außen vor. Und damit alle Fragen blieben ungeklärt. Die echten Lutheraner, die Gnesio-Lutheraner tauchten da auf und dann die dogmatischen Lutheraner. Die Frage, was denn einen Menschen gerecht macht vor Gott, war ganz, ganz schwer zu beantworten. Dass die Rechtfertigung des Menschen vor Gott darin besteht, dass Christus als ewiges Wort Gottes im Menschen real präsent sei und der Mensch so durch die Gerechtigkeit Christi gerecht werde. Das ist eine Formulierung. Da kann man sagen, ja. Und zugleich kann man sagen, nee, irgendwie stimmt das Ganze nicht, da fehlt irgendetwas. Was fehlt denn da? Und da merken wir tatsächlich, wenn man diese typischen theologischen Streitigkeiten einmal ein wenig genauer ansieht, das Problem ist immer Sprache. Dass man versucht, etwas in Sprache zu fassen, was eigentlich ein Geheimnis ist. Geheimnisse lassen sich nicht sprachlich ausdrücken. Die Wahrheit lässt sich nicht allein in Sprache fassen. Die Wahrheit ist immer ein Geheimnis. Wir können uns der Wahrheit annähern. In dem Augenblick, wo wir ein Dogma daraus machen, zerbricht die Wahrheit. Und das ist ein Zug dessen, was Ter Stegen schon sehr früh verstanden hat, dass die Sprache eher ein Hindernis ist auf dem Weg zur Wahrheit. Er hat auch ein Buch geschrieben, Weg zur Wahrheit. Und beschreibt darin sehr ausführlich, wie man denn Wahrheit finden kann. Und da kommt er zu ganz merkwürdigen Behauptungen oder Feststellungen. Und er sagt, ihr müsst aufhören zu denken. Aufhören zu denken. Also er meint es natürlich nicht ganz so, dass wir unseren Verstand einfach sozusagen irgendwo ablegen und gar nicht mehr nachdenken. Aber er sagt, wenn es um den Glauben geht, wenn es um das Geheimnis des Glaubens und das Geheimnis Jesu und das Geheimnis des Heiligen geht, das kriegt man nicht durch Denken gelöst. Das kriegt man einzig und allein durch den Heiligen Geist gelöst. Aber nicht wir lösen das mit dem Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist löst das mit uns oder in uns. Aber nicht wir und schon gar nicht durch unser Denken. Das sind lauter Grundpfeiler dieser Streitigkeiten, die eigentlich, muss man sagen, bis heute ungeklärt sind. Natürlich auch die Frage der Erwählung. Wer ist erwählt? Und wenn der eine zum Heil erwählt ist, was ist dann mit den anderen, die nicht zum Heil erwählt sind? Die sind ja zwangsläufig zur Verdammnis erwählt. Anders kann es ja gar nicht sein. Entweder ist man zum Heil erwählt oder zum Verdammnis. Entweder komme ich in den Himmel oder ich komme in die Hölle. Bin ich für den Himmel erwählt, müssen die anderen für die Hölle erwählt sein. Also kann der Mensch gar nichts dafür und so weiter. Manche haben das längst gelöst. Andere stehen immer noch davor und möchten das gerne durch Diskussionen lösen und merken dann immer wieder, wie man da an die Grenze kommt. Der Ausweg wurde gesucht in einer Art Flucht. Jedenfalls wird das bis heute von vielen so verstanden und gedeutet, nämlich, dass diese gläubigen Pietisten einfach die Welt gestrichen haben. Sie interessieren sich nicht für das, was in der Welt passiert. Sie ziehen sich zurück, auch die Hungernden, das Elend in den Arbeiterfamilien interessiert sie nicht. Rudolf Bultmann hat sehr auf der einen Seite scharfsinnig und zugleich aber auch ein bisschen boshaft darüber gesagt, das Bewusstsein, die eschatologische Gemeinde, also die Gemeinde des Kommenden zu sein, ist zugleich das Bewusstsein, aus der noch bestehenden Welt ausgegrenzt zu sein. Diese ist ja die Sphäre der Unreinheit und der Sünde. Sie ist die Fremde für den Glaubenden. Das haben wir in der Losung gerade vorhin gelesen, dass wir in der Fremde leben. Und das hat er ein bisschen boshaft noch einmal betont. Sie ist die Fremde für den Glaubenden, deren Bürgerrecht sich im Himmel befindet und er deswegen auch kein Interesse hat, kein Interesse haben muss am Elend dieser Welt. Keine Verantwortung für die noch bestehende Welt und ihre Ordnungen, für die Aufgaben der Gesellschaft und des Staates. Das ist heute noch aktuell der Vorwurf vieler evangelischer Theologen gegen den ganzen pietistischen Raum. Obwohl gerade die Pietisten das immer wieder gesagt haben, wir müssen uns auch in unserem Glauben um die Dinge kümmern, um den Alltag kümmern und müssen den Glauben lebendig machen für das, was um uns herum geschieht, aber das ist denen zu wenig. Wir müssten mehr Politik machen, ist die Vorstellung. Daher hat man Ter Stegen in dieser Folge einem gemäßigten Quietismus zugeordnet, also nicht dem Pietismus, dem Tun, dem Handeln, sondern der Ruhe, des Rückzugs, Quietismus. Also ich halte mich aus allem raus. Das war so diese Idee, die man ihm zugeschoben hat. Eine Interesselosigkeit am Ergehen seiner Zeit zu unterstellen. Tatsächlich müsste man sagen, Ter Stegen war alles andere als weltfeindlich, aber seine Berufung war eine andere. Mit meinen Worten würde ich sagen, Ter Stegen hat ein Geheimnis entdeckt, das so faszinierend war, dass diese Faszination ihn komplett als Person gefordert hat. Und wir können froh sein, dass er sich so hat fordern lassen, weil man bei Ter Stegen Dinge lernen kann, die man gerade im evangelischen Bereich kaum irgendwo lernt. Dass zugleich aber auch die Komplexität der Zeit so problematisch war, dass der 30-jährige Krieg gerade zu Ende war, dass die kopernikanische Wende noch gar nicht verdaut war, dass an Hugo Grotius, den ich ja schon manchmal erwähnt habe, gerade da gewesen ist und gesagt hat, wir wollen die Dinge einmal so betreiben, als ob es Gott nicht gäbe und damit eine ganz neue Wissenschaftstheorie eingeleitet hat. Also die gesamte Arbeit in den Wissenschaften, an den Hochschulen, an den Universitäten wurde von diesem Grundsatz geprägt, die Dinge so zu erklären, als ob es Gott nicht gäbe. Also ein Angriff auf den Glauben nach dem anderen. Und da steht Ter Stegen mittendrin. Eine Erschütterung nach der anderen. Immanuel Kant taucht auf, versucht noch einmal diesen Materialismus oder diesen Rationalismus irgendwie wieder einzufangen, auszugleichen, eine Lösung zu finden. Man muss mal ein bisschen Kant lesen, um zu sehen, wie chaotisch das ist und wie hilflos auch Kant war. Dass Kant über Jahre gar nichts mehr gesagt hat, nichts mehr geschrieben hat. Ähnlich wie Ter Stegen sich nur noch zurückgezogen hat und versucht hat, Dinge für sich irgendwie zu klären. So als ob es Gott nicht gäbe. Und seitdem ist Gott nicht mehr ein Subjekt, also eine Gestalt, eine Person, eine lebendige Figur, sondern Gott wird zu einem Objekt der Theologie, zu einem Diskussionsgegenstand. Gott als Gegenstand der Theologie ist ein Unding. Es geht gar nicht, aber seitdem gilt das. Gott als Gegenstand einer Theologie und nicht mehr als Subjekt, als die leidende, lebendige Figur der gesamten Theologie. Als ob es Gott nicht gäbe. Mit 22 Jahren verließ Tesdegen seinen Beruf als Kaufmann, zog sich komplett zurück, wurde Seidenbandweber. Das war ein ganz armseliger Beruf, den er aber für sich allein in irgendeiner kleinen Hütte erledigen konnte. Später zusammen mit einem anderen Glaubensbruder, der zu ihm einzog. Eigentlich wollte er mit niemandem zusammenleben, sondern wollte allein sein. Aber er ist mehrfach nahezu verhungert und verdurstet, weil er einfach vergessen hat zu essen und zu trinken. Er war so versunken in seinen Studien, in der Stille, im Gebet. Das würde ich nicht zum Nachahmen empfehlen. Aber er hat es damals gemacht und auch gewollt, dass man ihn manchmal eher dem Tode nahe gefunden hat als lebendig und hat ihn dann wieder aufgepäppelt und dafür gesorgt, dass er nicht allein blieb und dann ein Bruder zu ihm einzog, Heinrich Sommer, mit dem er dann später auch viel unterwegs war zu Verkündigungsdiensten. Aber zunächst einmal völlig versunken in seiner Hütte und mindestens 12 Stunden Arbeit und den Rest des Abends und der Nacht dann lesen und beten. Der Tag wurde unterbrochen mit Gebet und Lesen, aber vor allem arbeiten so weit wie nötig und dann lesen in den Schriften, in der Bibel, aber auch die Heiligen und dann ins Gebet zu gehen. Mit 31 Jahren machte er komplett ein Ende mit seinem bürgerlichen Leben, gab auch diesen Beruf des Seidenbandwebers auf und begann dann mit seinem Freund und Bruder Heinrich Sommer einen Verkündigungsdienst, und mit diesen beiden begann eine neue Zeit der Erweckungsbewegung im gesamten niederrheinischen Gebiet. Immer noch Mitglied der reformierten Kirche, immer noch gut befreundet mit seinem Pfarrer, aber ganz streng getrennt von jedem kirchlichen Leben. Er war nie in einem Gottesdienst, lebte von Almosen, man hat ihm viel Geld versprochen. Es gab viele reiche Gestalten in seinen Kreisen, die ihn bezahlen wollten, die ihm ein fürstliches Leben bieten wollten. Er hat alles abgelehnt. Er brauchte das alles nicht. Er wollte einfach seine Ruhe haben. Er wollte eigentlich auch nicht predigen. Er wurde genötigt zum Predigen. Er musste predigen. Er wollte nie, dass jemand seine Predigten aufschrieb. Es gab aber immer mindestens 8, ob es sowas schon gab wie Stenotypisten, aber Menschen, die alle Predigten mitgeschrieben haben, hinterher abgeglichen und dann veröffentlicht haben. Als Tesdegen dann starb, gab es schon 15.000 verschiedene Sammlungen von seinen Predigten und Vorträgen. Auch von seiner Seelsorge. Allein seine seelsorgerlichen Briefe sind viele 100 Seiten. Und dann die Übersetzungen der Heiligen, und das sind immer die Heiligen der katholischen Kirche, der frühen und der späteren katholischen Kirche, etwa 2000 Seiten, sehr eng geschrieben, dicke Bücher. Das war sein Leben. Das hat ihn geprägt. Immer mit dem Gedanken, das Geheimnis Gottes, das Geheimnis Jesu, das Geheimnis des Heiligen, auch des Heiligen Geistes, in der Stille zu entdecken. Also zu erfahren, zu verstehen, wie wirkt eigentlich Gott in meinem Leben? Nicht, was tue ich alles, was mache ich, wie lebe ich meinen Glauben, war für ihn alles unwichtig, sondern wie gelingt es, so in die Gegenwart Gottes zu kommen, dass ich tatsächlich still bin. Und mit still meint deswegen wirklich nicht nur äußerlich still, dass wir mal für 10 Minuten unseren Mund halten und nicht so viel reden, auch im Gebet nicht so viel reden, das ist ja das Thema am Donnerstagabend, sondern dass wir tatsächlich völlig zur Stille kommen und der Heilige in unserem Wesen, in unserem Herzen, in unserer Persönlichkeit endlich einmal ungestört sein Werk tun kann. ungestört von uns, ungestört von unseren Gedanken, ungestört von unseren Vorstellungen, ungestört von unseren Erwartungen, ungestört von unseren Bitten. Walter Stegen sagt, alles, was wir denken oder sagen und uns vorstellen, ist immer nur eigene Grenze. Da kommt nichts Neues hinein. Wir bleiben prinzipiell an uns selbst gebunden, wenn allein wir nachdenken. Und deswegen sagt er, wir müssen unser Denken überwinden. Er muss in uns denken. Er muss in mir wirksam werden. Er muss in mir seine Kraft entfalten. Und das kann er am besten, wenn ich aufhöre, etwas zu wollen oder zu denken oder zu planen oder zu studieren oder auswendig zu lernen. Lauter solche Formulierungen gebraucht er. Und offensichtlich hat das Menschen erreicht, sodass in der Regel um die 400 Menschen zusammenkamen in seiner sogenannten Pilgerhütte zu Otterbeck. Komischer Name, das ist ein Ortsteil vom heutigen Velbert. Ich habe das mal nachgesehen, weil ich einfach wissen wollte, wo steht dieses Haus, gibt es das noch, kann man das anschauen. Tatsächlich wurde das Haus Ende der 60er Jahre abgerissen, weil eine Autobahn gebaut werden sollte. Die Autobahn ist nie gebaut worden, da haben sie es vergeblich abgerissen. Stattdessen steht ein Supermarkt an der Stelle heute. Schade, echt schade. Das war diese, eine zu seiner Zeit sehr berühmte Pilgerhütte zu Otterbeck. Man kann das vergleichen mit der La Höhe. Genauso etwas war es. Ein Ort, an dem Menschen von unterschiedlichsten Gruppierungen und Strömungen zusammenkamen, einfach nur um Bibel zu lesen, um zu hören, um zu wachsen, um etwas zu verstehen von den tieferen Geheimnissen. Das war der Gedanke. Und dafür diese Pilgerhütte zu Otterbeck. Testegen vertraut dem Wort der Bibel, aber nicht nur so, dass er sagt, ich glaube, was da steht, sondern ich glaube, dass dieses Wort lebendig in sich selber ist und dass dieses Wort nicht lebendig wird, indem ich es lebendig mache, indem ich genug darüber nachdenke, studiere, das hin und her bewege, sondern indem ich still werde und das Wort an mir und in mir wirken lasse. Ich nehme dieses Wort, ich höre natürlich dieses Wort. Aber Testegen hat anders als viele andere gesagt, lass das mal mit dem Auswendiglernen. Ja, da sträuben sich ja manchmal die Haare, überhaupt solch einen Satz zu sagen, dass man nicht mehr auswendig lernen soll. Natürlich soll man auswendig lernen. Manche würden mich schon, auch mich für diese Aussage ohrfeigen, so etwas zu sagen. Aber Testegen sagt, es geht nicht um ein Auswendiglernen von Bibeltexten und Bibelversen. Es geht darum, dass der Inhalt in mir lebendig wird. Nicht indem ich nachdenke, sondern indem ich aufhöre zu denken, weil das Wort an sich lebendig ist. Das war sein Geheimnis. Und ich glaube, dass da zumindest eine ganz, ganz große Spur sichtbar wird von dem, was wir im, vor allem im protestantischen Bereich komplett verloren haben. Testegen vertraut nicht dem menschlichen Denken, nicht dem Wissen, nicht dem Studieren, nicht der Theologie, weil das lauter Worte sind, lauter Formulierungen, lauter Dogmen sind. Er vertraut nicht dem Verstand. Er vertraut nicht der Sprache, weil die Sprache das Geheimnis nicht fassen kann. Er vertraut der Stille, dem Einkehren, dem Schweigen, der Hinwendung zum lebendigen Gott und der Wirksamkeit des lebendigen Gottes in uns. Nach Testegen gilt, dass der Turmbau zu Babel in gewisser Weise noch immer wirksam ist, dass der Turmbau zu Babel nicht nur eine Sprachenverwirrung bedeutet, dass man also plötzlich ganz viele verschiedene Sprachen hat. Oh Wunder, so viele verschiedene Möglichkeiten, sich auszudrücken, sondern dass er sagt, die Sprache ist immer noch beschädigt. Die Sprache greift zu kurz. Die Sprache kann das nicht fassen, was wir fassen sollen. Und das merken wir ja auch. Wir haben nicht nur eine Bibel, ein dickes Buch, sondern wir haben Tausende von Büchern, um nicht zu sagen Zehntausende und noch mehr an Büchern, die allesamt versuchen, diese Bibel zu erklären. Warum denn? Weil die Sprache nicht ausreicht. Weil die Sprache zu kurz greift. Paulus hat schon etwas angedeutet davon, von dieser Entkopplung des geistlichen Denkens von der bloßen Sprache, vom natürlichen Reden, dass an Pfingsten nicht nur die Sprachverwirrung für die Gläubigen aufhört, sondern auch die Gefangenschaft des Denkens, die Bindung des Denkens an irgendeine Sprache. Jeder, der verschiedene Sprachen gelernt hat, weiß, dass man in manchen Sprachen etwas sagen kann, was man in der anderen Sprache nicht sagen kann. Es gelingt einfach nicht. Das ist ein Geheimnis der Sprache. Oder wenn Paulus in Römer 8 sagt, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Das heißt, meine Sprache muss erstmal übersetzt werden. Ich brauche einen Übersetzer, damit das, was ich eigentlich meine und was ich selber nicht einmal weiß, was ich meine, das muss der Heilige Geist übersetzen, weil Sprache nicht reicht. Wir würden sagen, worauf soll ich mich verlassen, wenn nicht auf meinen Verstand? Das haben wir gelernt in der Schule. Du musst dich auf deinen Verstand verlassen. Dein Verstand ist das Einzige, was du hast. Sprüche 3 heißt es, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das ist ein Problem, denn worauf soll ich mich jetzt verlassen, wenn nicht auf meinen Verstand? Und der Segen sagt, auf den Heiligen Geist, dass er die Führung in deinem Leben, in deinem Denken, in deiner Frömmigkeit, in deinem Glauben übernimmt und dass du diesem Heiligen Geist vertrauen musst. Dass er das macht, dass er das schafft, dass er das kann, dass er das hinkriegt. Nicht dein Denken, nicht dein Wollen. Dass wir auch noch was wollen, ist völlig klar. Aber dieser enorme Sprung zum nächsten großen Schritt, zu diesem Geheimnis, da sagt der Stegen, das kann nur er in uns tun. Und dann verstehen wir erst seine Formulierungen. Auch in seinen Liedern, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige. Und er meinte das wirklich so, alles, alles in uns schweige, auch meine Gedanken, auch mein inneres Beten, mein Wollen, meine Erwartungen, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Da gibt es eine Strophe, die ist in den Gesangbüchern gar nicht mehr vorhanden. Ganz schöne Formulierung. Luft, die alles füllet, drin wir immer schweben, aller Dinge Grund und Leben, Meer ohn Grund und Ende, Wunder aller Wunder. Ich senk mich in dich hinunter. Ich in dir, du in mir, lass mich ganz verschwinden. Dich nur sehen und finden. Und das waren keine blumigen Formulierungen von ihm, wo er lange gesessen hat und gedacht hat, wie kann ich das jetzt ausdrücken? Sondern das war einfach Wiedergabe in Reimform, was in ihm lebte, was ihm klar geworden ist. Das geht bis hinein in manche Formen von Zungengebet. Ist ja auch keine Sprache, wie wir sie kennen. Eine Sprache, die über unsere Sprache weit hinausgeht. Eine Sprache, also ich würde sagen, wir reden normalerweise im ersten und zweiten Gang und die Zungensprache ist sozusagen der 10. Gang. Das ist eine ganz andere Qualität von Reden, von Beten, von Gemeinschaft in der Gegenwart Gottes. Da bekommen wir einen Eindruck davon, was es heißt, auch das eigene Denken, die eigene Begrenzung von Sprache zu überwinden. Und Denken ist immer an Sprache gebunden. Wir können auch nicht wirklich schneller denken, als wir reden können. Das ist immer ein Tempo. Und wenn wir reden, dann reden wir immer linear, analog, eingleisig, eine Spur, ein Gedanken. Die Mystiker, von denen Ter Stegen gelernt hat, die denken nicht eingleisig, die denken nicht nur in der Schmalspur, die denken nicht so langsam, wie sie reden, sondern sie denken in Turbo. Sie denken in Hochgeschwindigkeit. Sie denken mehrgleisig. Ein völlig anderes Denken, das nicht mehr gebunden ist an Zeit und Sprache. Nicht mehr gebunden ist an diese engen Grenzen, die wir haben. Und da werden wir am Donnerstagabend noch einmal genauer hinsehen, was das heißt. Herr, komm in mir wohnen, lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre. Alles das, was wir jetzt gesehen, gehört haben, sind nicht die Ideen und Gedanken eines Gerhard Ter Stegen, sind auch nicht die Gedanken von irgendwelchen katholischen Heiligen, sondern gehören alle zum Geheimnis des Heiligen. Gehört alles zum Geheimnis des Glaubens an den dreieinigen Gott, im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist. Und es ist nichts anderes als das, was Jesus der Frau am Brunnen gesagt hat, nämlich, welche den Vater anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Da macht Jesus ganz, ganz deutlich, das geht weit über Sprache hinaus. Die Frau am Brunnen hat ihn ja versucht, auf die Sprache zurückzuführen, auf die Gebote. Auf der einen Seite der Samaritaner, auf der anderen Seite der Juden, hat ihn versucht, wieder an reine Bekenntnisse zu binden. Und Jesus antwortet darauf, nein, nicht diese Bekenntnisse. Das ist Wahrheit, das ist wesentlich, aber es greift zu kurz. Welche den Vater anbeten, die müssen, nicht die können, oder ach, wie wäre das schön, sondern die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und das ist der Weg der Wahrheit, wie ihn Ter Stegen beschrieben hat und verstanden hat. Bis dahin für diesen Abend. Ich bete noch. Herr Jesus, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass wir solche Vorbilder des Glaubens haben, die nicht nur in unserem Gewohnten sich bewegen, sondern die uns auch etwas von den Geheimnissen gezeigt haben und es vorgelebt haben, dass sich da ein großer und weiter Raum öffnet, in dem du lebendig und gegenwärtig bist, dass auch wir zu denen gehören dürfen, die dich und den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten und dir begegnen dürfen in der Tiefe der Stille und auch in unserem Herzen, dass unser Herz, unser Wesen dir ein Heiligtum noch werde und dass alles andere dich nicht hindern darf, nicht stören darf. Wir danken dir für diese Geheimnisse des Glaubens, die allesamt in deinem Wort schon zu finden sind, dass du immer wieder uns zeigst, dass wir Stille brauchen, dass wir Dinge aus der Hand geben müssen, dass wir auch uns selber ganz dir hingeben dürfen und ganz in deine Gegenwart kommen, in der Stille vor dir und deinem Vater. Und wir danken dir, dass wir ein lebendiges Wort haben, das nicht erst durch uns lebendig wird, sondern das schon an sich lebendig ist in uns. Und wir möchten unsere Herzen und Sinne weit dir öffnen und dir danken, dass wir dir begegnen dürfen in der Stille, in diesem tiefen Geheimnis und bitten dich darin um dein Segnen, um dein Handeln, um dein Reden zu uns. Und geben dir, unserem Herrn und Gott, alle Ehre und beten dich an. Gelobt seist du. Amen.